Kennst du das auch? Endlich Feierabend und du hast Lust auf einen guten Film? Verbringst dann viel Zeit mit der Filmsuche auf verschiedenen Plattformen, klickst auf irgendwas, lässt dich berieseln, ohne wirklich erfüllt zu sein von diesem Medienkonsum. Schau doch mal auf Pantarei TV. Die Filme auf Pantarei sind dein Vollkornbrot und haben Seele. Sie helfen dir, dein Leben lebenswert zu gestalten und die Vielfalt zu genießen. Pantarei ist bunt und auf die Mischung kommt es an. Blockbuster und der kleine Film von nebenan sind auf Augenhöhe. Der Nährwert entscheidet. Oft reicht ein Film und du bist satt und fühlst dich gut. Dabei muss es gar nicht unbedingt schwere Kost sein. Visuelle Leichtigkeit und eine Prise Humor sind dabei. Alles auf einer Plattform. Klasse statt Masse zeichnet Pantarei aus und macht deinen Filmabend zu etwas ganz Besonderem. Probier es aus und klick hier unten auf den Link und sichere dir deinen Gratismonat. Herzlich willkommen bei Kaffee Plus. Mein heutiger Gast ist Tom Oliver Regenauer. Herzlich willkommen.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Tom ist Musiker, schon von Kindheit an Instrumente gespielt, Schlagzeug, Gitarre, dann als DJ auch gearbeitet, selber Musik produziert. Er ist aber auch Unternehmer, Projektmanager, viel in der Welt rumgereist und seit der Corona-Zeit auch Autor, schreibt bissige Texte, Podcasts für Rubicon ist er auch am Start und er hat Bücher geschrieben. Richtig. Unter anderem das, was jetzt rauskommt, Homo Demens. Mhm. Ich kannte bisher immer nur Homo Sapiens und Demens als Krankheit. Was ist ein Homo Demens?
Also hinten drauf steht es ja im Prinzip kurz als Einleitung. Also Homo Sapiens, die Urgattung unserer Spezies, wie sie heute lebt. Und dann gibt es den philosophischen Begriff des Homo Consumens, ja, also dass der Mensch sich schon aus der eigenverantwortlichen Souveränität des Seins hin entwickelt hat zu einem Konsumobjekt, ja, also dass er selber Objekt ist der Willkür und Steuerung durch digitale Konzerne, die ihn durch Social Media oder auch früher schon Fernsehwerbung dazu treiben, Dinge zu tun, die er vielleicht gar nicht möchte, ja, also oder Produkte zu kaufen, die er nicht braucht. Gibt's ja den schönen Spruch, man kauft Dinge, die man nicht braucht, mit Geld, das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken, die man nicht mag. Ja, also, und genau das ist diese Homo Consumens-Geschichte. Und im Prinzip hat sich das aber noch verschlimmert. Also jetzt deswegen Homo Demens, das Buch, weil tatsächlich mittlerweile biologisch messbar ist, dass der Mensch dümmer wird. Also das Arbeitsgedächtnis des Menschen hat nachgelassen seit Einführung des Smartphones 2007 von 15, 16 Sekunden auf jetzt 11 Sekunden im Schnitt. Das heißt, wir haben tatsächlich biologisch Gehirnkapazität eingebüßt, weil wir im Umgang mit dieser neuen Technologie nicht, dem Umgang nicht gewachsen sind, weil uns niemand erklärt hat, wie man das als produktives Werkzeug benutzt, sondern im Prinzip wir mehr gesteuert werden von unseren Geräten und von unserer Umgebung. Deswegen das als Arbeitstitel eines meiner Essays von 2022, was dann jetzt auch ausschlaggebend war, das Buch nachher so zu nennen, weil sich das eigentlich durch alles durchzieht, ja, wenn der Mensch da autonomer wäre und nicht Sklave seiner eigenen Entwicklung, dann wäre er auch nicht so anfällig für Social Engineering und für Narrative, ja, und für Dinge, die ihn aus der Bahn werfen. Ja.
Was heißt das jetzt konkret, dass der Mensch überfordert ist mit all dem Input, was er kriegt, über diese ganze Informationsflut, die wir uns jetzt ja stundenlang zum Teil reinziehen? Manch einer ist ja wirklich süchtig, ja. Wenn er einmal das Handy in der Hand hat oder am Computer und dann stundenlang dran sitzt. Oder weil man sein Gehirn nicht mehr benutzt. Das passiert ja auch, ne? Mit Einführung des Navigationssystems im Auto können viel weniger Menschen noch Karten lesen, ne? Und finden ihre Orte gar nicht mehr.
Ja, es ist in den Kombinationen. Im Prinzip trainieren uns diese technologischen Helfer, die eigentlich das Leben supplementieren sollten. Also es sollte ein zusätzlicher Effizienzgewinn sein. Also ich sollte in der Lage sein, Dinge, die ich eh getan hätte, schneller zu tun, weil ich jetzt ein Smartphone habe, mit dem ich zum Beispiel meine Banküberweisung machen kann oder mich wohin navigieren kann. Natürlich entwöhnt man sich dann aber als Mensch auch. Ja? Also das heißt, ich werde nicht mehr gefordert und man weiß das aus dem aus der Forschung, ne, dass wenn Senioren sich lebenslang beschäftigen und was Neues lernen, also zum Beispiel im Alter von 80 noch beginnen, ein Instrument zu lernen oder eine neue Sprache, dass die viel weniger schnell dement werden oder Alzheimer viel weniger schnell voranschreitet, als bei Personen, die halt nichts machen und Fernseh schauen. Ne? Also das ist ganz klar, dass uns die Technik im Prinzip ja nicht nur dümmer macht, sondern dass man uns dadurch, dass die Technik auch so omnipräsent ist und angeboten wird und als die große Revolution und zwar gut, ja, also es ist ja alles positiv konnotiert, die große vierte industrielle Revolution, die volle Digitalisierung des Alltags, das wird nur als positiv konnotiert verkauft, aber am Ende entwöhnt es uns davon zu arbeiten, also mental zu arbeiten und die Dinge selbst zu hinterfragen, zu denken, und das sieht man gerade an der Jugend. Schon oft beobachtet, wenn Jugendliche aus dem Bus aussteigen, durch die Stadt gehen, ja, immer das Smartphone im Gesicht haben praktisch und sich da orientieren. Wenn da jemand 10 Minuten so durch die Stadt läuft, findet er natürlich nicht mehr alleine den Weg zurück zum Busbahnhof, sondern muss wieder das Smartphone benutzen. Also wir kennen das noch so, dass man durch die Stadt geht und merkt sich Gebäude oder ja, irgendein Geschäft.
Man kann auch heute gar nicht mehr nach dem Weg wagen, ne? Also das kann, jeder erklärt eben das anders.
Richtig, es fehlt auch die soziale Interaktion und Sozialkompetenz wird dadurch auch weniger. Das haben wir auch gesehen während Corona. Also dann diese Isolation hemmt soziale Kompetenzentwicklung bei Kindern. Das ist offensichtlich, ne? Also dass ganz viele Kleinkinder da jetzt große Defizite haben, weil sie Jahre nicht in der Schule waren, ne? Und kein normaler Unterricht stattfand. Also von daher ist es eine Kombination aus die Technik, die wir nicht benutzen können, aber auch die Technik, die uns praktisch oktroyiert wird, aufgedrängt und als alternativlos dargestellt. Dabei wäre ein analoges Leben nach wie vor möglich und ist auch deutlich erstrebenswerter als ein voll digitalisiertes Augmented Reality, heißt das ja mittlerweile, eine erweiterte Realität.
Ja. Wobei ich ja, also das Internet finde ich sehr, also sehr anspruchsvoll und sehr, sehr positiv, ehrlich gesagt. Also durch das Internet ist es uns jetzt möglich, wirklich weltweit mit Menschen zu kommunizieren, uns also in Communities zu verabreden, Menschen zu verbinden miteinander, also und Freunde, die man im Urlaub kennenlernt, irgendwie in Indien oder sonst wo, mit denen Kontakt zu halten, was früher so nicht möglich war, außer vielleicht mit Handy und SMS. Also aber vor dem Handy war das ja gar nicht. Brieffreundschaften gab es damals.
Ja, man darf es nicht falsch verstehen. Also es ist kein Revisionismus. Ich will nicht zurück zum Welttelefon, ja, also zur Wählscheibe, oder sage, Digitalisierung ist zu verteufeln. Gar nicht. Ja. Ich sage aber, der Mensch muss sich bewusst werden. Ja. Also bewusst, was zum Beispiel das Smartphone mit ihm macht. Ja. Das sind diese kleinen Dinge. Also da gibt es ein nettes Buch, das heißt Digital Detox, Detox. Das erklärt einem mal, wie man das Handy einstellen kann, das Smartphone, so dass es nicht die Person steuert, sondern man das Smartphone selbst benutzt. Also es fängt an, dass zum Beispiel die Farben weg sind. Also man stellt es auf Graustufe, weil die Farben sind so designt, dass sie das Gehirn manipulieren. Mhm. Diese kleinen roten Punkte mit den Messages von den Messengern, ja, dass da 5 Nachrichten sind und da sind 7 und 8, das löst jedes Mal einen Dopamin-Shot im Kopf aus und das macht im Prinzip süchtig. Das heißt, man muss es immer öfter rausholen. Ja? Man ist immer mehr getriggert.
Wie kann man das abschalten? Ich hab das mal versucht. Ich kriege jetzt von Google und GMX und überall jetzt plötzlich Nachrichten, die ich nicht haben will. Wirklich, also ja. Wetter lasse ich mir gerne noch gefallen, aber alles andere, wo ich sage, nee, Promi, irgendwelche News und diese Negativschlagzeilen, wie kann ich denn das abstellen?
Das ist mittlerweile natürlich bewusst, gerade bei iPhone und Android ist es so weit in den Untermenüs versteckt, dass man aktiv suchen muss. Aber im Prinzip hat jede App, die man installiert hat auf dem Telefon, hat eine Berechtigungsverwaltung. Also ich gehe in die App und dann in die Verwaltung der Berechtigungen für die App und dann erlaube ich der App entweder Mitteilungen zu senden oder halt nicht. Ja? Und wenn ich das ausschalte, dann kriege ich nicht mehr diese roten Punkte und ich kriege auch nicht diese Banner, Push und sonstigen Nachrichten, die das Smartphone im Prinzip permanent vibrieren lassen, wenn man viele Programme drauf hat. Und das sorgt dafür, dass man zum Beispiel eben nicht das Ding rausnimmt, nach der Uhrzeit schauen will und sieht, ich habe da irgendwie 6 rote Punkte. Ich muss jetzt dringend hier und da und überall schauen, weil da sind keine Punkte. Ich schaue dann nach der Uhrzeit, dann stecke ich es wieder ein. Das heißt, ich fange an, es bewusster zu benutzen. Also ich denke vielleicht, ich möchte jetzt mal gucken, ob mir Herr Mustermann endlich eine E-Mail geschickt hat. Das fällt mir mittags um 3 ein. Dann hole ich halt mal das Handy, gucke. Herr Mustermann hat mir keine geschrieben. Okay, es sind noch 2 andere E-Mails da. Das habe ich aber in 2 Minuten erledigt. Stecke das wieder ein. Habe ich noch überall rote Punkte? Dann bin ich garantiert die nächste halbe Stunde damit beschäftigt, Telegram, Signal, Threema, Facebook Messenger, WhatsApp und alles andere zu prüfen. Und ja, deswegen sind die Kids aber auch ständig am Telefon. Man sieht das ja in Zügen und an der Bushaltestelle, dass das ist wirklich schon, hat was von Zombietum. Ne?
Auf der einen Seite werden wir ja mit Nachrichten zugeschüttet, die ich gar nicht haben will. Auf der anderen Seite finde ich bestimmte Sachen nicht mehr. Genau. Also ich bin noch klassisch bei Google Und wenn ich bestimmte Sachen googeln möchte, zum Beispiel aus der Naturheilkunde, das findet man ganz bewusst, findet man das nicht mehr.
Klar.
Weil die Sachen eingegrenzt werden immer mehr. Man findet nur noch das, was man finden soll. Und Richtig. Das sind pharmazeutische Sachen, ne? Immer gesponsert.
Na, Google ist wirklich, also das Internet muss man, erstens ist das Internet das größte freie Werkzeug, das wir haben. Also es ist absolut positiv zu sehen. Allerdings muss man es benutzen können, heutzutage. Und es langsam erinnert es an diesen Film Matrix, ja, wo man sich mit der Technologie auskennen muss, weil man sonst von ihr versklavt wird, tatsächlich. Und wenn, das ist ein einfaches Beispiel, wenn ich auf Google das, den Begriff Klimawandel eingebe, dann kriege ich eine erste Anzeige, es gibt hunderte Millionen von Suchergebnissen. Dann gehe ich und klicke das durch, komme ich auf Seite 19, das sind so 150 Links. Ja, dann steht da immer noch, wollen Sie erweiterte Ergebnisse anzeigen, klicke ich das noch an und dann geht's bis Seite 39. Also es sind knapp 350 Links, die ich angezeigt bekomme und dann endet das Internet bei Google. Obwohl da steht, es sind Milliarden Ergebnisse möglich. Aber die werden alle nicht angezeigt. Und was angezeigt wird, sind nur Narrativmeldungen, also offizielle Stellen, eben UN, EU, World Wildlife Fund, Greenpeace, also alles, was irgendwie staatsnah finanziert ist oder dem klimaapokalyptischen Narrativ dient, das wird da angezeigt. Wenn ich tatsächlich im Internet was finden will, dann muss ich eine Suchmaschine benutzen wie Presearch. Ist leider relativ unbekannt noch.
Ich habe die nicht gefunden. Also wenn ich die eingebe bei oben in dem Fenster unter World Wide Web, wird das nicht angezeigt.
Also eigentlich muss man nur presearch.org.
Ja, habe ich versucht, gibt's nicht.
Das gibt's aber eigentlich. Es gibt auch im Apple Store gibt's sogar also ich habe das auf meinem Smartphone, gibt's das als Smartphone Browser und Suchmaschine. Und ansonsten gibt's auch zum Beispiel Meta Crawler, heißt die andere. Das sind wirklich Maschinen, die dann, also Programme, die einem ein Potpourri an Ergebnissen zusammenstellen, aus dem man auch noch verschiedene Spektren ablesen kann und Gegenmeinungen findet, ja, oder Gegenberichte zu einem offiziellen Narrativ. Wenn ich mit Google suche, dann folge ich wirklich nur noch dem Herrschaftsnarrativ, um es mal so zu sagen, ja, also offiziellen Einheitsmeinungen, weil Google wirklich im Prinzip alles zensiert, im Bereich Klima, im Bereich Pharma, auch im Bereich Ukraine oder Auseinandersetzung mit Russland. Da findet man nichts, ja, also was nicht der Einheitsmeinung entspricht.
Wie kam es, dass du dich damit überhaupt beschäftigt hast? Ich habe ja vorher erzählt, du kommst eigentlich von der Musik und Musik ist deine Leidenschaft. Damit bist du eigentlich schon ausgefüllt.
Ja, also ich habe als kleines Kind schon angefangen, Musik zu machen und mochte aber auch, also mit meiner großen ersten Band, das waren die Beatles, ja, da war ich ganz begeistert. Dann habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen und irgendwann kam ich zum Hip-Hop und habe mich halt für Hip-Hop interessiert, weil es eben was Revolutionäres hatte, was Neues, was Lautes. Damit konnte man die Eltern irgendwie schockieren, ja, mit diesen weiten Hosen und alles das in der damaligen Zeit. Und es hatte aber auch was Anarchisches und es hatte auch was Verbindendes, denn es ist im Hip-Hop völlig egal, ob sie schwarz, weiß sind, welche Religion sie haben, ob aus welchem familiären oder finanziellen Hintergrund sie kommen. Wenn man etwas kann oder sich beweisen kann auf der Bühne, dann ist man Teil der Community. Man erntet Respekt und ist Teil einer Gemeinschaft aufgrund dessen, das, was man darstellt und ist. Ja, also es gibt auch Rollstuhlfahrer, die auf der Bühne Breakdance machen und es gibt Rapper aller Nationen. Und ich fand das halt immer sehr spannend, dass das eine anarchische Form von Musik machen ist, die man auch selbst machen kann, wenn man kein Instrument spielt. Ja, ist auch was. Man kann im Prinzip sich ein Instrumental, also ein Playback besorgen und darauf Musik aufnehmen, ja, ohne dass man da jetzt große Technik, also ein Studio braucht oder Technologie bezahlen muss. Also ist auch mit niedrigem Budget möglich. Und es ist auch, war sehr politisch, also war eine sehr politische Musikrichtung und das Sprachrohr eigentlich der schwarzen Widerstandskämpfer, der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in Amerika. Und so habe ich das hier eigentlich auch fortgesetzt, ja, also für mich und habe das als Sprachrohr empfunden und Missstände angesprochen. Ja. Und es gab früher Hip-Hop-Lieder aus Deutschland, die waren auch kritisch. Ja. Da ging es, was vielleicht die meisten Leute sogar noch kennen, ist mit Anke Engelke, die den Refrain singt, irgendwie, ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf von Advanced Chemistry. Da ging es auch um Rassismus, ja, und das war kritisch eigentlich und politisch und hatte Inhalt. Und in der Denke habe ich Hip-Hop gemacht, ja, und Texte geschrieben, Hunderte und Tausende. Aber es ist natürlich ein schwieriges Medium, um Informationen zu kommunizieren, weil die wenigsten Leute wollen jetzt wirklich inhaltsschwere Musik hören, ja, und sich belehren lassen aus irgendeinem Songtext. Von daher, das war dann immer sehr, also Spatenmusik, ja, die auf Schallplatte rauskam, für einen speziellen Käuferkreis und hat sich jetzt nie irgendwie, ja, war nicht chartrelevant oder hat sich großartig verkauft, aber ich hatte immer den Drang halt zu schreiben, ja. Also ich habe da sehr früh angefangen mit und wollte aber als Kind schon Autor werden und Journalist und dann Musiker und jetzt hat sich das irgendwie alles durcheinander gemischt, ja, und kam dann durch Corona eigentlich, durch die Covid-Krise kam ich dann auf den Punkt, dass ich eigentlich die Texte und die Informationen, die ich jetzt da so 20, 25 Jahre recherchiert habe, mal in anderer Form komprimieren muss, damit es ein größerer Kreis interessant findet. Ja, mit der Musik schließt man ja schon gewisse Leute aus, ne, die keinen Hip-Hop hören wollen und dann die im Hip-Hop, die keine Inhalte hören wollen, sondern Partymusik. Ja. Also am Ende erreicht man einen marginalen Teil der Bevölkerung und mit so einem Text, der für sich steht, natürlich habe ich mehr Möglichkeiten, Leute zu erreichen.
Also wenn man deine Podcasts hört, merkt man, dass du ein unglaubliches globales Wissen hast, also wirklich in Wissen. Auch du verfolgst Sachen immer zurück. Wo kommt eigentlich irgendwas her, was wir jetzt gerade haben an Krise zum Beispiel? Das finde ich ziemlich spannend. Deswegen auch Homo Demenz. Du hast vorhin angesprochen, wir müssen wieder zurück zum analogen Leben. Wie kann das aussehen?
Im Prinzip nicht anders wie heute. Also ich denke, ich lebe relativ analog. Also ich beschäftige mich in meiner Freizeit eben mit Büchern. Also wenn ich ein Buch lese, dann will ich es haptisch auch fühlen. Dann ich werde mir keinen E-Reader kaufen und ein Buch auf einem Bildschirm lesen. Das mag praktisch sein, ja.
Oder Hörbuch im Auto?
Das kann man schon mal machen, aber dann bleibt auch wenig hängen. Also wer sich mit Bildung auskennt, weiß auch, dass von dem Gehörten maximal die Hälfte da bleibt. Ja, also wenn nicht sogar noch weniger. Ich glaube, es sind sogar nur 30-40%. Das ist deutlich weniger, als wenn ich es selber lese, erfahre und vielleicht sogar noch was unterstreiche und mir Notizen mache. Und eben, also diesen Wissensschatz, den habe ich mir durch 25 Jahre Bücher lesen, hunderte und tausende Bücher und Zeitschriften, Literatur, irgendwelche Sachen zusammengesucht und habe das einfach alles verschlungen. Ne? Deswegen, da bleibt dann auch viel hängen. Und man muss nicht zurück zur Weltscheibe, eben um analog zu leben. Also ich habe zum Beispiel mein Smartphone so eingestellt, dass ich mein Smartphone bediene und nicht mein Smartphone mich. Ich habe daheim keinen Fernseher. Das heißt, wenn ich was anschaue, dann überlege ich mir gezielt, will ich heute Abend einen Film schauen? Dann schaue ich mir den einen Film an und zwar ohne Werbung und dann ist die Kiste danach wieder aus und danach mache ich was Analoges. Ich schreibe oder lese, ja, oder spiele Gitarre oder Schlagzeug oder irgend sowas in der Richtung. Also wie gesagt, man kann das analoge Leben sehr wohl so führen, wie wir heute aufgestellt sind. Man muss nur bewusst mit der Technik umgehen, ja? Und mehr raus. Ich bin zum Beispiel dann auch einfach viel draußen, treffe mich mit Freunden und Leuten und zwar in Person und nehme auch in Kauf, dass ich 2 Stunden Auto fahre, statt zu sagen, ja, dann machen wir es halt per Zoom, ja? Oder irgendwie, oder wir treffen uns dann online. Also das ist für mich kein Treffen. Ich will Leute anfassen und in den Arm nehmen. Das ist mir 2 Stunden Autofahrt wert. Ja? Und ich glaube, da muss man nicht viel umstellen an der Infrastruktur, die wir haben, sondern eigentlich nur am Denken, dass man sich bewusst wird, dass es einem schadet, dass es einen nervös macht, dass man weiß das auch aus Untersuchungen, dass Social Media erzeugt Angstgefühle, Unsicherheit, Depressionen, gerade TikTok macht Leute ganz, ganz nervös, ja, innerlich. Instagram wurde jetzt schon mehrfach bescheinigt, löst Depressionen aus, weil man nur die glänzende Idealwelt der anderen sieht und sich immer herabgewürdigt, ja, und es ist alles zu schnell auch. Da muss man eigentlich nur sich wirklich selber mit beschäftigen und bewusst entscheiden, was davon nehme ich und in welcher Form setze ich das für mein Leben ein, ne, dass es passt.
Ist ja interessant. Also Instagram, dieses, aber Facebook ja auch, ne, die, wo sich Menschen immer darstellen, wie sie eigentlich gar nicht sind. Und das Fernsehen macht ja genau das Gegenteil, ne, mit diesen Reality-Shows werden ja Sachen produziert, wie Dschungelcamp oder ich weiß nicht, Berlin, Tag und Nacht. Oder ich komme jetzt auf bestimmte Namen nicht, aber auf jeden Fall mit dem Tenor. Wir zeigen mal den Leuten, wie dreckig es anderen geht. Dann fühlt sich der Zuschauer selber gut, weil der sich dann sagt, ach, guck mal, die. Da haben wir es ja noch gut, ne, in unserem Elend quasi. Das ist quasi der Hintergrund, warum das so gemacht wird, aber schon seit vielen Jahren.
Ja, und das ist auch eine gewisse Dialektik, die man will in der Gesellschaft. Ich sage immer, dass divide et impera, also teile und herrsche, das ist ein altes Herrschaftskonzept, was die Römer schon kannten. Ja, also teile und herrsche bezieht sich nicht nur darauf, dass ich Kriege mit anderen Ländern führe. Das gilt auch in der Bevölkerung natürlich, wenn ich links und rechts geteilt habe und noch andere Echokammern da aufsplitte, ist das auch dienlich für jemanden, der da herrscht, ja, und steuert. Und genauso ist es natürlich, wenn ich auf der einen Seite Leute mental runterziehe, ja, weil sie dieses Ideal bei Instagram immer sehen, wo sie hin möchten, also ein Star sein, ein Influencer
oder ein Speaker oder ein Coach.
Ja, also im Prinzip arbeitet keiner mehr was, alle wollen nur noch darstellen. Ja. Und auf der anderen Seite zeige ich den Leuten aber dann, guck, das ist der Abschaum, ja, das ist der Bodensatz der Gesellschaft, so darf man nie werden. Und dann kann man sich selber nochmal erhöhen, obwohl man schon weit unten angekommen ist. Ja. Und das meine ich gar nicht abwerten, dass Leute jetzt nicht viel Geld haben oder beruflich oder wie auch immer Karriere, niemand muss Karriere machen, das ist auch eine Illusion, aber dass man einfach diese Unbalance hat von, das ist das Ideal, da wollen wir alle hin, das zeigt man den Leuten täglich und macht sie ganz kirre, ja, dass sie da ihren Elan entwickeln, in die Richtung zu gehen. Und auf der anderen Seite versucht man ihnen aber auch ein Hochgefühl noch zu vermitteln für das, was sie jetzt haben. Und das, was wir jetzt alle haben, ist weder frei noch gut, noch reüssiert irgendeiner hier finanziell noch. Wir können uns gerade noch, wenn es gut läuft, einen Urlaub im Jahr leisten. Und eigentlich geben wir das meiste Geld für Dinge aus, die wir nicht brauchen. Oder geben es dem Staat, der es für Dinge einsetzt, die wir nicht wollen. Also von daher muss man sich fragen, wie kriege ich da Autonomie zurück? Ja? Und man muss diese Dialektik verstehen. Nicht nur die links-rechts, auch diese mit oben und unten. Und mit Social Engineering und fördern und fordern, ja? Sagt man ja gerne so im Management. Das heißt aber im Prinzip, dass ich Leute in eine Richtung presse, drücke, zwinge und auf der anderen Seite dann Applaus klatsche dafür, dass sie das tun. Ja? Und das ist halt sehr perfide. Ne?
Es gibt ja Studien, glaube ich, wo herausgefunden wird, was das Fernsehen oder eben dieser Konsum von Medien mit unserem Gehirn macht. Du hast es vorhin schon in Sekunden ausgedrückt, aber wir haben ja schon früher immer gesagt, das Fernsehen verblödet die Menschheit. Aber es ist ja tatsächlich so.
Klar, natürlich. Deswegen der Namensgeber des Buches ist dieses Essay, das heißt Homo Demens. Das beschreibt nochmal ganz genau, wie in den 50er Jahren schon die BBC Experimente mit Menschen gemacht hat vor einem Fernseher und hat sie hypnotisieren lassen. Ja? Also das war so erfolgreich, dass man dann gesagt hat, man stellt das ein, ja, offiziell. Natürlich hat man daran weitergeforscht, weil das sind die Grundlagen für heutiges Marketing und für Fernsehwerbung. Und es ist in dem Essay nochmal auch aufgeführt, es gibt die Alpha-, Beta- und Tetra-Wellen und also der Fernsehkonsum, nach wenigen Sekunden ist man in dem Alpha-Wellenbereich, der einen manipulierbar macht, ja? Also willenlos im Großen und Ganzen. Und das merkt jeder, wenn er sich vor den Fernseher sitzt. Man sitzt da und es
stundenlang und zappt, ne?
Also ja, es kommt gar nichts, was man sehen will, aber man fühlt sich an den Sessel wie geklebt. Ja. Und das ist nicht zufällig. Das ist ein ganz mächtiges Instrument. Ja. Und mittlerweile haben die Geräte oben dann auch noch Kameras drin. Also die sagen dann wegen Datenschutz, dass die dich nicht filmen, ja, also dass sie nicht das reale Bild aufnehmen, aber die Silhouette. Das heißt, die sehen dann auch noch, wie man sich vor dem Gerät bewegt, ja, und was man da tut. Und das geht wiederum zurück an die Zentrale. Also speziell bei Samsung-Geräten ist das so. Andere Hersteller machen das sicherlich ähnlich. Also es ist einfach eine Manipulationsmaschine. Und nicht umsonst hat George Orwell die Telemachines in seinem Roman als eines der Hauptinstrumente beschrieben, die uns versklaven. Ja? Also es ist tatsächlich so, dass uns der Fernseher auf dem Sofa und passiv hält. Und das war aber ein stationäres Gerät. Also man konnte irgendwann rausgehen und hat dann was Vernünftiges gemacht, wenn es einen wirklich angekotzt hat, jetzt da das Programm.
Oder ausgeschaltet, jetzt hat man es immer
jetzt dabei. Jetzt reicht's. Ne? Oder früher gab es den Sendeschluss, ne? Das habe ich auch noch im Artikel dann. Es gab auch noch Sendeschluss, dann kam einfach nichts mehr. Also spätestens irgendwie ab 0 Uhr musste man, wenn man noch wach war, was anderes tun. Das findet alles nicht mehr statt, weil jetzt habe ich das Gerät in der Tasche oder sogar noch am Arm oder demnächst in der Brille. Also es ist invasive Technologie und das heißt ja nur, dass das Social Engineering, diese Manipulation, die vorher von einem stationären Gerät kam, jetzt auch noch invasiv wird. Derart invasiv, dass sie am oder im Körper sein wird. Ja? Und das ist das Ende von, also der, wie Nietzsche das sagt, der souveränen Autonomie des Individuums.
Ja? Wobei es ja sicherlich auch viele junge Leute gibt, die genau das ziemlich cool finden. Ne?
Genau, immer
alles bei sich zu haben, alles sehr bequem, auch was das Bezahlen betrifft, ne? Kein Geld mehr mit sich rumschleppen, sondern du hältst halt einfach nur deine Karte oder deinen Arm hin, wenn es mal.
Natürlich.
Also die sind eher dafür, ne? Also ich habe einige schon so gehört, die das echt cool finden und trendy und gar nicht so abwerten wie wir jetzt oder erschreckend finden.
Ja, der Hebel des Social Engineering ist im Prinzip wie bei Change Management. Wenn ich in einem Konzern was einführen will, was unpopulär ist, sorge ich nicht dafür, dass das von oben oktroyiert nach unten durchgedrückt wird, weil das erzeugt Widerstand, kostet viel Geld, ja, das macht mir nur Ärger, dauert viel länger. Ich sorge dafür, dass es von unten kommt. Ja. Also ich suche mir Change Agents, das sind einzelne Personen, die in den Abteilungen platziert werden und dort machen die Meetings und Poster und über die Zeit massieren die das Thema langsam in die Belegschaft ein. Ja. Und dann irgendwann gibt's ab und zu mal ein Projektmeeting zu dem Thema. Und dann wird das so langsam schleichend, wird das da so rein manipuliert. Ja? Mhm. So funktioniert Veränderungsmanagement in einem Konzern. Und das genau Gleiche sehen wir in der Gesellschaft, dass die Dinge, die uns eigentlich unterdrücken, die uns abhängig machen, die uns am Ende Autonomie nehmen, verkauft werden, vermarktet werden als was Positives, sind alle positiv konnotiert. Wie das Thema Agenda 2030 der UN, das hält jeder für was Positives und wir retten die Welt, ja, und sorgen dafür, dass alle in Indien auch gleich gut leben können wie hier. Aber das ist halt nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass es allen gleich gut geht. Es wird allen gleich schlecht gehen am Ende. Denn wenn man sich die Ziele genauer anguckt, bedeuten die im Prinzip primär totalitäre Strukturen. Ja? Und verkauft wird's aber, wenn man die Webseite allein schon ansieht, farblich bunt, inklusiv, Regenbogenfarben. Ja, die Ziele klingen auch alle toll. Aber dann eben, man muss sich die Ziele halt mal im Einzelnen dann anschauen. Und wenn dann da eben steht, das Recht, jeder hat das Recht auf eine digitale Identität, dann muss man da einfach rauslesen. Das heißt, dass jeder die Pflicht haben wird, künftig eine digitale Identität zu haben. Und ob das erstrebenswert ist, ist fraglich. Also das ist das Social Engineering. Man verkauft die Dinge auf eine Art und Weise, dass die Leute sie selber wollen. Das hat auch Huxley beschrieben in seinem Buch, dass die Leute Soma nehmen, ja, in schöne neue Welt, und die Veränderungen, die da kommen, und ihre eigene Unterdrückung fordern.
Das hat man jetzt in der Corona-Zeit gesehen, ne? Wie die breite Masse, genau, wie die Journalisten eigentlich die Politiker unter Druck gesetzt haben und dann die Menschen selber auch viele mehr Sicherheit gefordert haben. Ne?
Und genauso funktioniert Change Management in einem Konzern ja auch am besten. Nicht, dass der Chef da vorne steht und sagt, ihr müsst das jetzt machen, sonst fliegt ihr alle raus, sondern wenn die Kollegen sagen, ja guck mal, der eine macht nicht mit. Ne? Mhm. Also der eine wird lange vielleicht standhalten, aber irgendwann kippt der um. Mhm. Weil wenn Sie der Einzige sind in einer Abteilung von 20 Leuten, der sich noch gegen was positioniert, dann sind Sie immer der Buhmann. Sie dürfen nicht abends mit, wenn die ein Bier trinken gehen, und Sie werden sonst ausgegrenzt und bei der Gehaltsrunde sind Sie vielleicht auch ausgegrenzt. Mhm. Also am Ende passiert das in unserer Gesellschaft genauso. Niemand vom Staat hat tatsächlich so viel Druck aufgebaut wie die Nachbarschaft, der Kollegenkreis, der Verein, wo man nicht mehr kommen durfte zum Vereinstreffen. So funktioniert Change Management und so funktioniert auch Social Engineering. Und die Leute müssten sich eigentlich über dieses Thema primär informieren, um überhaupt zu verstehen, was passiert um sich herum.
Du hast dich auch sehr mit Elon Musk beschäftigt und siehst in ihm, das hatte ich irgendwo als Überschrift gelesen, ein trojanisches Pferd. Ich kenne nur wiederum viele oder einige, die finden ihn, der ist ein Pionier, das ist ein Held unserer Zeit und sehen den eher zukunftsorientiert positiv.
Ja, also ich versuche die Dinge natürlich immer gesamthaft zu betrachten und klar hat er jetzt ein paar nette Dinge getan bei Twitter, ne? Also jetzt hat er diese Plattform gekauft, Twitter ist sicherlich eines der, wenn nicht das mächtigste Meinungsmachinstrument der Welt und damit auch ein großer Hebel für Social Engineering. Also wenn man sich das aber dann genauer anschaut, ja, dann hat er jetzt zwar bei Twitter so ein paar Konten entsperrt, die lange gesperrt waren wegen Covid, aber ganz viele Konten sind immer noch gesperrt, ja, also von Menschen, die sich justiziabel nichts haben zu Schulden kommen lassen. Wenn ich der große Libertäre bin, ja, und der Messias des Libertarismus und will Meinungsfreiheit herstellen, dann heißt das, wenn es ernst gemeint ist, ich entsperre alle Konten. Das ist eigentlich ein Knopfdruck, mal plump gesagt, ja, und nicht schon wieder ein Council, also ein Gremium, was sich das genau anschaut, welches Konto wird denn jetzt wann entsperrt, ja, und das kommt sukzessive, werden einzelne entsperrt. Aber ein Künstler wie Kanye West, der jetzt vielleicht Blödsinn erzählt hat in den letzten paar Wochen, das muss man ja nicht mögen, aber es ist nichts Justiziables, der wurde dann wieder gesperrt. Jetzt kann man sagen, gut, das ist eine private Plattform, der hat Hausrecht, da kann er das machen, wenn es ihm nicht passt. Aber das widerspricht schon seinem Anspruch. Also er kam mit der Ansage, ich stelle Meinungsfreiheit wieder her, nicht passiert. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann hat er sich zum einen gegen die Impfung bei Corona, ne, gegen diese mRNA-Produkte ausgesprochen, dann zwei Monate später oder einen Monat später dann dafür. Gleichzeitig hat er mit BioNTech, mit CureVac, also eine Bill Gates-Organisation, an einem mRNA-Drucker-Projekt gearbeitet und für die CIA schießt er mit SpaceX, was dann immer, wir gehen ins Weltall und bevölkern den Mars. Ja, tatsächlich schießt SpaceX aber hauptsächlich Spionagesatelliten ins All oder Starlink baut einen Satellitenschild um den Globus auf. Das sind alles Militärprojekte von der DARPA, also das sind keine zivilen Projekte. Und SpaceX ist der verlängerte Arm der NASA. Ja? Und für den Menschen wird's verkauft wie mit dem Marketing, wir gehen irgendwann zum Mars. Tatsächlich ist aber die NASA 80% Militärforschung und Kriegsführung. Das Budget und die Ressourcen der NASA und Elon Musk ist der verlängerte Arm der NASA und ein Großteil seines Reichtums ist eben nicht, weil er so ein toller Geschäftsmann ist, zustande gekommen, sondern stammt aus Steuervergünstigungen und riesigen Verträgen mit dem Pentagon, also mit dem Verteidigungsministerium in Amerika, wo er entsprechende Milliardenpakete und Verträge kriegt. Also an dem ist relativ viel beziehungsweise er ist relativ ähnlich in dem, was er tut am Ende, wie die verhassten Oligarchen. Ja, da gibt's dann in unserer freien Medienlandschaft hier, die meisten hassen dann irgendwie George Soros oder Bill Gates. Ja, und jetzt mögen sie Elon Musk, obwohl er das im Prinzip das genau gleiche Programm fährt und uns dann auch noch erzählt mit diesem sein Neuralink, seine Firma, die Gehirnimplantate herstellen soll. Er hätte großen Angst davor, dass die künstliche Intelligenz uns alle mal irgendwann kaputt macht, ja, und beherrscht. Deswegen brauchen wir Gehirnchips, um uns dann vor der künstlichen Intelligenz zu retten. Also da muss man auch schon viel kognitive Dissonanz haben, dass man das dann nicht, den Widerspruch nicht auflösen kann. Ja. Also
du bist ja vor allen Dingen kritisch, weil du dahinter gekommen bist, dass der Opa von Elon Musk auch schon irgendwie in der Richtung geforscht hat, in Richtung Technokratie, ne, und das auch ganz anders versteht.
Ja, eben Technokratie, da hatte ich gerade tatsächlich ein Interview mit der Technocracy Inc. Die meisten Leute assoziieren Technokratie mit sowas wie ein bisschen mehr Digitalisierung. Aber Technokratie ist ein totalitäres Herrschaftsmodell, was am Ende darauf hinausläuft, dass die ganze Welt unter einem System gesteuert wird, und zwar über den individuellen Energieverbrauch der Systeme. Mhm. Und das ist im Prinzip genau das, was die Klimabewegung jetzt will. Also das CO2-Tracking auf Ebene der Person, also ich kriege ein Budget von 3 Tonnen CO2 im Jahr, so weit und so viel kann ich mich bewegen und konsumieren. Das ist eigentlich der Kerngedanke der Technokratie, die 1917 gegründet wurde. Und Elon Musks Opa war tatsächlich Vorsitzender der Forschungsabteilung von Technocracy USA und später Gesamtchef der Technocracy Inc. in Kanada. Und das war nicht irgendein kleiner Verein mit 300 Leuten. Die hatten an der Ostküste 500.000 Mitglieder in Hochzeiten. Die hatten eigene Zeitschriften, große Stiftungen wie die Rockefeller Foundation, die heute noch große Teile der Welt beeinflussen mit ihren Spenden und mit ihren Stiftungen, Unis und so weiter und mit ihren Bildungsangeboten. Die haben das für sich entdeckt und haben im Prinzip das erkannt, dass das eigentlich ein Modell ist für die Zukunft. Mhm. Ja, wenn die richtige Technologie da ist, können wir über dieses technokratische Modell den Planet steuern. Und zwar in der Hand sehr weniger Leute und relativ automatisiert. Und wenn natürlich der Großvater von Musk in diesem Gedankengut, ja, einer der führenden Vertreter der Bewegung war und einer der stärksten Einflüsse auf den jungen Elon Musk. Und Elon Musk dann bei Twitter schreibt, let's build technocracy on Mars. Dann weiß er zumindest, was dieser Begriff bedeutet und dass das nicht dafür steht, dass es ein bisschen mehr Digitalisierung ist.
Ja, schön, dass es Menschen gibt wie du, die so mal so Impulse geben, mal ein bisschen drüber hinaus nachzudenken, zu lesen, zu hören und sich selber dann vielleicht weiterzubilden und eine Meinung zu bilden. Ich habe es vorhin schon gesagt, du coachst auch Unternehmen, also bist Unternehmensberater und Projektmanager und zwar weltweit unterwegs. Also wenn man sich deine Ausführungen so anschaut, wie bist du dazu gekommen? Ich habe nämlich nirgendwo eine Ausbildung bei dir gefunden, also dass du dich irgendwo mal in der Richtung überhaupt spezialisiert hast oder Experte bist.
Naja, ich hatte im Prinzip Glück, dass ich zur rechten Zeit am rechten Ort war. Also ich habe tatsächlich angefangen mit Musik, ja, und bin da auch geblieben bis zur Volljährigkeit und darüber hinaus und habe mich da eine Weile drüber finanziert. Aber es gab halt irgendwann einen Punkt, da habe ich gemerkt, okay, mit der Musik, die ich mache, kann ich mich wahrscheinlich nicht lebenslang finanzieren, ich muss was anderes tun. Und dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, dann doch noch, ne, also in 3 Jahren, das war dann BKFH im Prinzip, das also Berufskolleg, Fachhochschulreife im kaufmännischen und IT-Bereich. Und habe aber in der Zeit schon als Betriebsleiter gearbeitet. Ja? Also ich musste das irgendwie finanzieren und ich hatte vorher schon bei einer Firma gearbeitet, wo ich so ja die Produktion ein bisschen am Wochenende gemanagt habe, wenn da der Vorarbeiter nicht da war. Und da ich dort länger war, wurde ich irgendwann Betriebsleiter in diesem Laden. Das heißt, ich habe dann, da war ich knapp 20 oder 22, da habe ich eine ganze Firma geleitet. Also das waren 50 oder so Angestellte mit einer Fertigung, einem Lager, einem Vertrieb und einer Grafikabteilung. Und ich war im Prinzip der, zwischen allen die Fäden als Betriebsleiter verbunden hat und dafür gesorgt hat, dass alles in Time und in Qualität fertig wird, ja, in Zeit und Qualität. Und da kam mir natürlich dann nebenher diese kaufmännische Ausbildung noch zugute. Das hat dann auch das theoretische Wissen zu dem, was ich da praktisch schon tue, noch gebracht. Und dann war ich bei der Automotive Industry. Also als ich dann nicht mehr Betriebsleiter war, bin ich in die Automotive Branche und habe da im Prinzip erstmal als Teamleiter auf kleinerer Ebene SAP Teams, also Software Teams geleitet im Bereich Produktion und Supply Chain und Vertrieb. Und aus dem heraus habe ich immer berufsbegleitend, ja, also Ausbildungen gemacht. Ich habe da, glaube ich, 20 SAP-Zertifizierungen, Projektmanagement-Zertifizierungen gemacht und dann später halt, als ich in die Schweiz bin, 2009, habe ich einen Master gemacht in, also Executive MBA für Management. Und aber ich war da eigentlich schon drin, ja.
Also hast du diesen großen Firmen, zu denen du hingeflogen bist, dann beigebracht? Also ich finde das super spannend. Man wird eingekauft als Außenstehender und soll dort was revolutionieren. Also wie wird man denn angeguckt? Meistens doch vielleicht erstmal kritisch, auch von den Mitarbeitern, oder?
Ja, klar. Die denken dann, jetzt kommt irgend so ein wichtiger Beratungstyp, der uns dann erzählen will, wie die Welt läuft. Tatsächlich ist es aber, also das Verständnis von Management ist bei den Leuten auch irgendwie falsch. Die haben da so eine komische Assoziation zu. Tatsächlich bedeutet Management, auf Englisch heißt das schön, the art of getting things done through people. Also die Kunst, Dinge durch Menschen erledigt zu bekommen. Ja. Das heißt im Prinzip, das Wichtigste, wenn man irgendwo hinkommt, nach Mexico City, da hatte ich ein schweres Projekt, das lief überhaupt nicht und da war ein anderer Projektmanager. Dann wurde ich dahin geschickt, ich soll das irgendwie gerade biegen. Ja. Und dann hat sich das gezeigt, was ich da eben immer sehe, dass keines der Teams tatsächlich sich wertgeschätzt fühlte, miteinander kommuniziert hat, die echten Probleme zusammen besprochen wurden in einem Raum. Da wurden ganz viele Meetings gemacht und Dateien hin und her geschickt und viele PowerPoint-Folien. Ja. Aber was nie stattgefunden hat, ist, dass alle in einem Raum sitzen, alle Beteiligten und einer vorne moderiert, so dass die miteinander sprechen, ja, und das Problem rausfinden und ihnen dann aber auch sagt, ja, dann macht's doch jetzt. Ja, wir müssen dann noch ein Meeting. Nein, jetzt. Wir machen es jetzt oder morgen früh. Ja, einfach ganz plumpe Organisation. Kommunikation und Organisation. Und dass man mit den Leuten natürlich auf einer Augenhöhe spricht. Also ich halte mich nicht für was Besseres. Ich erzähle niemandem, dass ich die Wahrheit gepachtet habe, auch nicht in meinen Büchern. Ich biete da zusätzliche Informationen. Die kann man mögen und verifizieren oder es lassen. Und beim Management mache ich das Gleiche. Also ich gehe hin, analysiere die Lage, spreche mit allen, höre mir das an, bilde mir daraus meinen Schluss und schlage dann vor, was ich machen würde und wo ich denke, dass die Probleme sind. Und dann hole ich mir das Okay auch ab. Wenn die anderer Meinung sind und es anders machen wollen, muss man neu vermitteln. Aber am Ende lasse ich die Leute entscheiden und nicht ich bin der dann sagt, wir machen das jetzt so, sondern ich versuche immer, dass die Leute selbst entscheiden, ja, die Teams. Und das ist der große Unterschied, warum meine Projekte bisher immer alle erfolgreich waren und da, wo ich hinkomme, die meistens nicht erfolgreich sind, weil jemand versucht von oben mit dem Finger irgendwas durchzupressen, ohne die Menschen dabei zu berücksichtigen. Also ist gar nicht so, das Fachthema ist gar nicht so entscheidend.
Der Mike Fischer aus Jena, Gera vom Fischerdorf, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Erfolg hat, wer mit Liebe führt. Ja. Also geht es schon darum, den Menschen zu sehen, zu gucken, was hat der für Potenziale und den eigentlich an die richtige Stelle zu setzen.
Genau das. Und das ist eigentlich auch mein, man sagt immer, ich rede so viel Englisch dann dadurch, der Approach, also mein Konzept, wenn ich da hinkomme und lerne das Team kennen, dass die erste Woche lese ich keine E-Mails im Prinzip. Ich gehe mit den Leuten Mittagessen, ich gehe mit den Leuten abends Bier trinken und am Wochenende irgendwo raus, wo die hingehen, feiern, ja, oder sag ihnen, ey, da ist ein schönes Konzert, lass uns alle da hingehen, ich zahle das auf Teamkosten, also die Firma zahlt oder so, Team-Event, ja. Und baue erstmal eine Beziehung auf und lerne die Leute kennen. Also das ist mal der Grundstock, bevor ich mich überhaupt mit dem Fachthema beschäftige, was dort passiert. Und danach gucke ich mir das Management dort an. Ja, was sind das für Leute, was haben die für Ambitionen, wie ist die Politik in der Firma? Ne? Also die haben ja auch alle immer so Karriere. Natürlich, der eine möchte gern Chef werden, der andere ist schon. Und dann da gehen ja auch immer so Kräfte gegeneinander. Die muss man analysieren. Und am Ende ist es ein großes Schachspiel. Ja? Ein großes Schachspiel, dass man überblicken muss und so regeln, dass alle glücklich sind dabei. Das ist eigentlich also relativ einfach. Ja. Und
es welchen guten Rat würdest du Chefs mit auf den Weg geben, die eine Mannschaft zu leiten haben?
Also das Wichtigste ist erstmal, dass man sich selber im Griff hat. Also die meisten Chefs, die ich kenne, sind charakterschwach und haben sich nicht im Griff und leben nicht das vor, was sie von anderen erwarten. Und so kann man nicht Chef sein. Also das ist mal das Erste. Wenn ich will, dass die Leute früh da sind, dann bin ich selber früh da. Also wenn ich irgendwie will, dass die Leute am Wochenende arbeiten, weil es ein dringendes Projekt, dann muss ich der Erste und der Letzte sein da. Mhm. Sonst ist die Akzeptanz weg. Und ganz richtig, mit Druck und Angst zu führen, ist für eine Weile vielleicht erfolgreich, aber nicht langfristig. Das wird in der Karriere später immer zurückkommen und schaden, wenn man mit Empathie, Offenheit, mit Verständnis und Liebe auf die Leute zugeht und ernsthaft der ist, der man ist und sich nicht verstellt. Ja, auch mit Fehlern und Fehler zugibt auch. Vor der versammelten Mannschaft, dann akzeptieren und respektieren die das. Ja? Das ist greifbar. Und dann folgen einem die Leute auch. Also wer immer versucht, ein geschniegeltes, perfektes Image und von oben herab und aber selber sein Leben überhaupt nicht im Griff hat oder sich als Person oder nicht das vorlebt, was er von anderen will, der wird da keinen Erfolg haben.
Das wünsche ich mir manchmal von diesen Coaches, ne, die dann immer andere coachen wollen.
Ja, deswegen halte ich von diesem Coaching in der Regel wenig.
Oder weil auch das Psychotherapeuten, ne, die, auch, die ja, selber ja. Erstmal mit sich aufräumen müssen. Ne?
Hat man auch oft das Gefühl, ja, dann bearbeiten die in der Sitzung eher ihre eigenen Baustellen und Defizite, als dass sie auf den Patient eingehen, ja, oder auf den Probanden da oder wie auch immer. Mhm. Aber ja, also eigentlich im Prinzip ist es viel doch die Menschlichkeit, ja, egal wie viel Technologie und Spezialisten da drumherum sind.
Eins noch, du hast eine Internetseite, ein Online-Netzwerk ins Leben gerufen, Syn ja. Network, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen
Network,
habe.
Network, genau.
Was ist das?
Ist im Prinzip, kann man sagen, also es ist eine Peer-to-Peer-Plattform, das, um das richtig zu sagen. Und Peer-to-Peer heißt im Prinzip, dass ich mit dir direkt in Kontakt trete, ja, ohne über einen Mittelsmann. Eigentlich war die Idee, dass wir Wirtschaftskrise bekommen, und die wird sicherlich noch schlimmer werden, dass wir eine Plattform bereitstellen, die so aussieht wie Facebook. Also man im Prinzip auch ein Social Media hat, ja, und man kann einen Blog schreiben, man hat aber auch News. Man kann aber auch Produkte verkaufen und einen Shop aufmachen. Und es kostet nichts. Es wird nichts zensiert, es gibt keinen Algorithmus, es gibt keine Werbung. Es ist privat finanziert von mir und einem Freund von mir, der das Technische, der eigentlich die Idee hatte dafür und das Technische auch umgesetzt hat. Ich mache das Management und das Marketing und rede darüber. Aber im Prinzip ist es eine Art Facebook mit dem Gedanken, Leute im digitalen Raum zusammenzubringen, damit sie sich im analogen Raum treffen. Also die Idee war eine Art Plattform zu haben, wo, wenn ich hier in der Gegend wohne, ich reingehe, gebe die Postleitzahl ein und schaue, da sind noch drei Leute aus der gleichen Gegend.
Gibt es das nicht schon bei Telegram, so Gruppen für alles Mögliche?
Ja, aber Telegram ist nicht vertrauenswürdig auch. Ne? Also der Pavel Durov, der Gründer von Telegram, ist auch eine ganz dubiose Gestalt, habe ja auch einen langen Artikel drüber geschrieben, gleich der Story von Elon Musk. Das ist ein PR-Image-Design, damit man die kritische Masse der Bevölkerung in diese Telegram-Ecke holt, und bei Telegram hängt der Geheimdienst hinten dran und hört sich alles und schaut sich alles
aber
an.
Aber wieso soll ich dir jetzt vertrauen?
Du musst mir nicht vertrauen, aber du kannst den Artikeln mal lesen und schauen, was die anderen Medien zu einer früheren Zeit über diesen Pavel Durov geschrieben haben und was die anderen Medien zu einer früheren Zeit über Elon Musk geschrieben haben und dem seine Geschichte. Und dann kann man halt abwägen, ob die Vergangenheit völlig irrelevant ist, ja, und jetzt alles anders, oder ob es ein Korrelat gibt zwischen gestern und heute. Ja. Und gerade bei Telegram ist es sehr augenscheinlich, dass das ein Image-Coup war, um diese Plattform in einer bestimmten Zielgruppe zu platzieren, die man auf so einem Messenger sammeln wollte und jetzt diskreditieren kann, weil es dann natürlich heißt, das sind ja alle nur bei Telegram. Mhm. Ne? Das ist auch Social Engineering.
Gut, das waren jetzt schöne, viele Informationen, Impulse. Das Buch, wenn man sich das durchliest, kann man sicherlich auch noch viel lernen.
Da steht viel davon
drin. Und interessant sind auch vor allen Dingen deine Podcasts, finde ich. Oder man findet dich auch bei Rubicon. Ja, kann nur sagen, mach weiter und wecke die Menschen noch ein bisschen mehr auf, dass sie sich noch weiter informieren und lesen oder sich Sachen anhören.
Werde ich tun. Wobei mir das noch wichtig ist zu sagen, dass ich niemanden überzeugen will von dem, was
ich sage.
Darum
geht es ja nicht, aber zu motivieren, sich mehr zu informieren.
Einfach selbst seinen Standpunkt finden und durch Triangulation aller verfügbaren Informationen. Ja? Mhm. Einfach prüfen, abwägen. Weil jeder hat die Macht, über sich selber zu entscheiden und muss sich von niemandem sagen lassen, was richtig und was falsch ist. Das muss man selbst entscheiden, nicht andere für einen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.